Jetzt kommt Werbung.
Den Garten bewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem. Oder sogar automatisch. Per Smartphone.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon geht auch auf die Gardena-Art.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Wenn ihr regelmäßig bei uns reinhört, dann habt ihr vielleicht vor ein paar Wochen die Folge mit Marie Nasemann zum Thema Mom Guilt und Vereinbarkeit von Familie und Karriere gehört. Und als wir die Folge damals aufgenommen haben, da wurde Marie von ihrem Mann Sebastian begleitet. Und wir haben vor und nach der Aufnahme so spannende Gespräche mit Sebastian geführt, dass wir gesagt haben, hey, du musst auch unbedingt mal bei uns vorbeischauen. Wir hatten in Folge 124 mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Elpers über Depressionen bei Kindern gesprochen und daraufhin haben wir ganz, ganz viele Zuschriften von Eltern bekommen, die selbst von Depressionen betroffen sind und gesagt haben, hey, mach doch mal genau darüber unbedingt eine Podcast-Folge und genau das wollen wir heute tun, denn Sebastian hat schon Erfahrungen mit dieser Erkrankung gemacht. Ja, herzlich willkommen, Sebastian.
Hi. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Sebastian, stell dich doch mal kurz unseren HörerInnen vor.
Okay, ich bin Sebastian Tigges, ich bin Podcaster. Ich habe einen eigenen Podcast zusammen mit meiner Partnerin Marie Nasemann und ich bin ein bisschen bei Social Media unterwegs und rede da über Themen, die mich im Alltag beschäftigen, Vaterschaft, Elternschaft, Partnerschaft und so weiter und so fort.
Okay, Daniel hat es ja eben gerade schon gesagt, du hast bereits Erfahrung mit Depressionen während der Elternschaft gehabt. Kannst du uns erzählen, wie das bei dir anfing? Also wann oder auch wie hast du denn gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt?
Das ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Ich hatte konkret eine sehr starke Belastung verspürt, als mein Sohn geboren wurde. Was aber ich unter völlig normal einfach eingeordnet habe, weniger Schlaf und alles neu. Und habe dann einfach weitergemacht immer. Und dann ist anderthalb Jahre später meine Tochter geboren worden. Und die musste dann ins Krankenhaus, da war sie gerade mal 6 Tage alt, weil sie das RS-Virus hatte und lag dann auf der Intensivstation und musste auch beatmet werden. Das war schon für mich nochmal so ein zusätzlicher Punch. Und das weiß ich aber erst rückblickend. Ich kann das jetzt auch alles erst rückblickend erzählen, weil ich immer irgendwie gespürt habe, okay, ich packe das irgendwie alles nicht. Und das, was das alles von mir verlangt, das kann ich gar nicht so richtig erfüllen. Und dann war es im Frühjahr 22, also ein paar Monate nach der Geburt meiner Tochter, wo ich dann tatsächlich gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt vielleicht auch tatsächlich gesundheitlich nicht, weil ich nicht mehr so, ich habe gar nichts mehr geschafft. Also ich habe alles geschafft, aber es war wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Ich musste mich für die kleinsten Dinge sehr stark anstrengen, sehr stark überwinden. Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Depressionen waren auch in meiner Familie ein Thema und ich hatte auch immer so ein bisschen eine Ahnung, dass das bei mir auch eine Rolle spielen könnte und habe mich dann aber erst dezidiert damit auseinandergesetzt und habe dann das Buch von Kurt Krömer tatsächlich gelesen und alles, was er so schrieb, auf jeder Seite hatte ich so einen Moment so, krass, das ist ja bei mir ganz genau so. Mhm. Und dann habe ich mir versucht, Hilfe zu holen. Und dann war es auch relativ schnell klar, dass da was ist in dem Bereich. Und das hat dann aber nochmal sehr lange gedauert, bis ich einen Therapieplatz hatte. Also nicht so lange wie normalerweise. Ich hatte großes Glück, muss ich dazu sagen. Und dann habe ich eine Einzeltherapie angefangen und habe die ein Jahr lang gemacht und habe dann auch gemerkt, das ist ganz gut, zu sprechen und so, aber so richtig viel besser geht es mir nicht. Und dann bin ich letztes Jahr in eine Tagesklinik gegangen im Sommer und da war ich dann 4 Monate. Und da wurde mir dann auch alles erst so richtig klar, ehrlich gesagt. Weil diese intensive Auseinandersetzung damit und die hohe Taktung der Gespräche und nochmal zu reflektieren und Lebenslinie und auch über die Zeit hinaus, weil ich das nur mit der Geburt meiner Kinder in Verbindung gebracht habe, dieses Gefühl, wurde mir auch klar, dass das schon sehr viel länger in meinem Leben ein Thema war, ohne dass ich das irgendwie reflektiert habe. Ja.
Gibt es denn Erlebnisse, die dir aus dieser sehr intensiven Zeit besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ehrlich gesagt nicht. Das sind so einzelne Bilder. Es ist ja, viele Eltern werden das kennen. Man ist im Funktionsmodus, wenig Schlaf, neue Dinge, die in das Leben kommen, die man so vielleicht nicht antizipiert hat. Es ist rückblickend eher so, wo es mir ein bisschen besser geht, dass ich denke so, also wie habe ich das eigentlich geschafft? Und ich habe eher das auf mich bezogen, habe gedacht, ich bin unfähig, ich kann das nicht, bin nicht genug, bla bla bla. Aber so richtig konkrete Situationen, die das jetzt darstellen würden, habe ich nicht. Also wie gesagt, so banale Situationen wie morgens aufwachen. Und ich habe wirklich jeden Morgen gedacht, wenn ich aufgewacht bin, eine ganze Zeit lang, wie soll ich das jetzt eigentlich schaffen? Also wie soll ich überhaupt jetzt aufstehen und meinen Sohn ein Frühstück machen und in die Kita bringen? Wie soll ich das eigentlich schaffen?
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Hat es dann halt gemacht so, aber es war, als würde ich so 100 Kilo die ganze Zeit nochmal mitschleppen. So hat sich das angefühlt. Und in allen Situationen eigentlich. Und ich hatte immer Angst, vor allen Dingen vor dem Wochenende, das weiß ich, weil da keine Kita war, also mein Sohn war 14 Monate alt, da haben wir die Kita-Eingewöhnung gemacht. Und ich hatte dann immer Angst vor dem Moment, wo ich ihn aus der Kita abhole, das weiß ich. Weil ich dachte, also es gab eine konkrete Situation, da saß ich auf einer Parkbank, die in der Nähe der Kita war, und habe auf die Uhr geschaut und es war irgendwie, weiß ich nicht, 2:30 und ich dachte, okay, jetzt gleich muss ich ihn abholen. Und habe aber jede Minute versucht, hinauszuzögern, ihn abzuholen, weil das so, es kam mir unüberwindbar vor. Mhm. So eine banale Situation.
Hat es deine Familie gemerkt, also deine Partnerin oder deine Kinder, gut, die waren noch sehr klein, aber also Hat sich das irgendwie so auf deine Familie ausgewirkt, dass die das erkannt haben? Oder konntest du das verheimlichen?
Ich habe natürlich versucht, so gut es geht, was heißt natürlich, ich habe versucht, so gut es geht, zu Schauspielern, also so eine Rolle zu spielen, würde ich fast sagen, um einfach nicht nach außen zu zeigen, wie schwer mir das alles fällt, weil es mir unendlich peinlich war, dass es mir so schwer fällt. Ich habe schon viel, nicht genug, weiß ich jetzt, darüber gesprochen. Es war aber eher problematisch in der Partnerschaft mit Marie, wie das, glaube ich, mit allen Angehörigen von Leuten ist, die Depressionen haben. Es ist natürlich für Marie auch wahnsinnig schwer. Also es stand ja keine Diagnose zu keinem Zeitpunkt damals im Raum. Und für mich war es schwer, das überhaupt zu artikulieren, was mit mir los ist. Und ich habe mich, wie gesagt, auch geschämt und zurückgehalten. Es hat die Partnerschaft auf jeden Fall belastet. Also wir haben viel gestritten. Ich habe mich viel so als Opfer gefühlt, wenn irgendwie Streitigkeiten entstanden sind, wo ich gesagt habe, ich schaffe das irgendwie nicht. Oder natürlich auch viel gemeckert. Wie schwer das alles für mich ist. Und für Marie war es natürlich andererseits auch nicht leicht, jemanden an ihrer Seite zu haben, der immer diese Schwere mit sich trägt. Also das belastet eine Partnerschaft natürlich immens. Und ohne Diagnose hat man ja nichts, woran man das festmachen kann. Und dann ist es insbesondere, glaube ich, für den Partner, die Partnerin auch schwer erträglich, damit umzugehen.
Mhm. Ja. Wenn jetzt Partnerinnen oder Partner von Betroffenen zuhören in diesem Podcast, kannst du sagen, was genau derjenige dann braucht? Also wie kann ich denn meine Liebste oder meinen Liebsten am besten unterstützen, wenn er oder sie an Depressionen leidet? Und was sollte man vermeiden?
Ich kann das ja nur aus meiner Perspektive beurteilen. Mhm. Ich glaube, also A, es ist mir wichtig zu sagen, so zumindest jetzt meine Erfahrung, dass PartnerInnen von Menschen, die diese Erkrankung haben, nicht so wahnsinnig viel machen können. Marie hat das auch häufiger geäußert. Dann geht natürlich irgendwie die Alarmanlage an und man hat das Gefühl, man muss dem Partner, die Partnerin irgendwie helfen, irgendwie unterstützen oder pushen oder sagen, irgendwie banales Beispiel, mach doch mal Sport und so, dann wird es dir schon besser gehen. Ich hatte ja auch körperliche Beschwerden dann. Bei mir hat sich das im Rücken geäußert. Es ist häufig bei Depressionen, dass sich das auch körperlich äußert. Irgendwann bei mir war es der Rücken. Und dann hat Marie so Sachen gesagt wie, weiß ich nicht, kümmere dich darum, geh zum Arzt und so weiter und so fort. Das ist für Außenstehende schwer begreifbar, aber das kommt nicht an. Also ich habe das gehört und habe gedacht, ja, schön und gut, aber wurde dann auch sauer, weil ich dachte, ja, aber du siehst ja gar nicht, was wirklich mein Problem ist. Und insofern würde ich sagen, den Druck rausnehmen ist immer gut. Mit Ratschlägen zurückhalten ist auch wichtig und gut. Mhm. Und irgendwie versuchen, Verständnis zu zeigen und da zu sein, wenn die betroffene Person danach fragt, aber nicht irgendwie versuchen, ich kenne das auch von mir selbst, man ist dann so geneigt, ich will jetzt dieses Problem, ich will meinem Partner helfen, ich will meiner Partnerin helfen, ich liebe die und dem geht's schlecht, das merke ich, weiß aber nicht, was los ist. Und dann so Lösungsansätze zu liefern, das bringt einfach nicht so wahnsinnig viel. Und da zu sein, Gespräche zu führen und man kann, glaube ich, schon versuchen, vorzuschlagen, sich Hilfe zu holen, aber am Ende muss die Betroffene das aus sich selbst heraus irgendwie leisten. Und dabei zu unterstützen, ist auf jeden Fall wichtig und da Verständnis zu zeigen, aber am Ende ist es sehr schwer, da einen Ratschlag zu geben, ehrlich gesagt.
Jetzt hört vielleicht der eine oder die andere zu und denkt, Mensch, ich erkenne mich irgendwie wieder. Du hast ja schon gesagt, ganz im Vordergrund stand so dieses Gefühl der Überforderung und irgendwann hat es sich auch körperlich gezeigt. Gibt es denn noch so andere Symptome, an denen man erkennen kann, oh, das geht schon eher in die depressive Richtung, da sollte ich mal genauer schauen?
Das ist auch wiederum stark individuell, das habe ich gelernt. Mhm. Bei jedem äußert sich das irgendwie anders, aber es gibt schon eine, das habe ich dann in der Klinik gemacht, so eine Checkliste von harten Facts und von soften Facts, die in jeder Depression mehr oder weniger stark auftauchen. Manche mehr, manchmal weniger, manche auch gar nicht. Da kann man durchgehen. Man kann sich da auch informieren. Man kann im Internet nachlesen, was das für Symptome sind. Bei mir war es sehr stark Erschöpfung, körperliche Erschöpfung, mentale Erschöpfung, alles schlecht geredet, auch Freundschaften in Frage gestellt auf einmal, wirklich mir Sachen auch eingeredet. Ich will das jetzt nicht zu sehr, glaube ich, besprechen, weil das, wie gesagt, sehr individuell ist. Ich will jetzt nicht, dass Leute das hören und sagen, ah, das habe ich nicht, also habe ich keine Depression. Ja. Mhm. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, es stimmt was nicht mit mir, ich fühle mich wirklich dauerhaft schlecht über einen Zeitraum von mehr als 2 Wochen oder so, dann einfach mal im Internet kundtun. Da gibt es genug zugeschrieben. Und wenn das irgendwie, bei mir war es eben dieses Buch von Kurt Krömer. Und wenn das irgendwie zu einem spricht und man denkt, oh, ja, das, so geht es mir auch, dann vielleicht tatsächlich professionelle Hilfe suchen. Mhm. Und nur dann kann es besser werden, weil alleine kann ich nur von mir selbst reden, kommt man da nicht raus.
Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Wo finde ich denn die Hilfe? Also du hast gesagt, es gibt verschiedene Hilfsangebote. Du hast für dich die Tagesklinik gewählt. Das ist kurz zur Erklärung quasi ein teilstationärer Aufenthalt, wo man quasi morgens in die Klinik geht, abends wieder nach Hause in der Familie ist. Es gibt natürlich auch die vollstationäre Variante. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen von der Schwere der Ausprägung und der Lebensumstände abhängig. Aber wenn ich jetzt tatsächlich zuhöre und sage, oh, ich müsste was machen, wohin wende ich mich denn als allererstes? Ich vermute mal, der Hausarzt ist ein guter Ansprechpartner. Hast du das auch gemacht?
Das habe ich auch gemacht. Mhm. Ich habe meinen Hausarzt angerufen und habe gesagt, mir geht es echt überhaupt gar nicht gut. Und ich hatte das große Glück, dass der wiederum einer seiner besten Freunde ist, Psychotherapeut. Und der hat mich an ihn verwiesen. Dann habe ich mit dem telefoniert und der hatte keinen Platz. Aber ich hatte großes Glück und der hatte, ich glaube, 7 Wochen nach unserem Telefonat, wusste er schon, dass er einen neuen Platz hat. Und dann habe ich den bekommen. Das war ein Riesenglück. In der Regel muss man länger warten, leider. Aber Hausarzt ansprechen, Hausärztin ansprechen und da fragen, wo man anrufen kann oder an wen man sich wenden kann.
Und vor allen Dingen keine Scheu haben. Es ist eine Erkrankung und ich glaube, der Gedanke, oh Gott, irgendwas ist mit mir nicht richtig. Also der Anspruch an sich selbst ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit, da über den Schatten zu springen und zu sagen, nee, ich suche mir jetzt wirklich professionelle Hilfe. Also ich finde das immer super stark.
Ja, also insbesondere, glaube ich, bei jungen Eltern, die gerade Eltern geworden sind, auch da kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, die dann sagen, ja, ich bin jetzt halt Vater geworden und ich finde das viel anstrengender, als ich mir vorgestellt habe. Und das dann erstmal auf die Idee zu kommen, dass da vielleicht noch mehr sein könnte, ist ja vielleicht auch nicht so leicht, also fiel mir überhaupt nicht leicht. Und sich dann aber selbst zuzugestehen, okay, es könnte auch noch mehr sein, weil es ist mehr als eine bloße Übermüdung oder Erschöpfung. Es lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu sehen. Und es lohnt sich gar nicht, sich dafür zu schämen oder damit sich zurückzuhalten, weil dann wird es nicht besser.
Hm. Wir haben ja in der Folge mit Marie darüber gesprochen, wie ihr euch die Elternschaft einteilt. Und ihr lebt ja eine sehr gleichberechtigte Partnerschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn man den Anspruch an sich selbst hat, dass es wahrscheinlich relativ schwierig ist, wenn man gesundheitlich so stark eingeschränkt ist. Ja? Wie war das denn damals für dich?
Ja, anstrengend. Also wie gesagt, wir haben uns das so aufgeteilt, wie wir uns das aufteilen. Und da schwingt natürlich auch immer ein gewisser Anspruch mit, auch an mich selbst. Und ich habe das auch alles geschafft, aber ich hätte es auch besser schaffen können und mir hätte es besser dabei gehen können. Es ist aber ja nicht nur dann ein Problem, wenn man depressiv ist, eine gleichberechtigte Partnerschaft zu führen, sondern alles ist dann wahnsinnig schwer. Und das kam bei mir hinzu und das wird bei vielen auch hinzukommen, diese Selbstgeißelung, die eben auch ein Symptom sein kann, dass man ganz, ganz schlecht mit sich selbst umgeht, so das Gegenteil von Selbstfürsorge, das macht das alles noch viel wahnsinnig schwerer. Also jetzt konkret auf deine Frage, ich habe das so geschafft, aber mir ging es gar nicht gut dabei und ich habe auch viele Dinge nicht geschafft, die ich gerne geschafft hätte. Und vor allen Dingen, das muss ich noch dazu sagen, wenn ich zurückblicke auf die Zeit, werde ich wahnsinnig traurig auch, weil ich mir oft vorstelle, das ist ja auch eine anstrengende Zeit, wenn man Eltern wird, aber es ist ja auch eine richtig schöne Zeit. Und die schönen Momente, die kann ich so im Nachhinein objektiv sehen, so bildlich, aber ich habe sie nicht gespürt. Und das ist ja so schade. Mir ist wirklich viel verloren gegangen dadurch, dass ich so lange gewartet habe, bis ich mich wirklich darum gekümmert habe. Und deswegen kann ich auch nur appellieren, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist irgendwas, sich Hilfe zu suchen, weil es geht einem viel verloren dadurch. Durch diese Krankheit nimmt einem wahnsinnig viel Momente.
Du hast gerade das Thema Selbstfürsorge schon angesprochen. Das ist ja, also unter Müttern ist dieses Wort schon gut bekannt. Bei Vätern weiß ich gar nicht so genau. Beziehungsweise, also wie schafft man es denn, ein Gleichgewicht zwischen diesen familiären Pflichten und eben auch ausreichend gesunde Entspannung zu finden? Insbesondere auch, wenn man dann Depressionen hat. Also ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist.
Ich habe es gar nicht geschafft. Also in der schweren Phase meiner Depression habe ich das nicht geschafft. Wenn dann, wie gesagt, wenn Vorschläge kamen von Marie, du hast jetzt Zeit, geh doch mal joggen oder so, habe ich nicht geschafft. Ich keine Überwindung. Der innere Schweinehund ist dann so groß, das ist schwer vorstellbar. Jetzt nach der Tagesklinik weiß ich, also muss man unterscheiden, die Depression wurde da behandelt und auch, sagen wir mal, deutlich verbessert. Die Symptome wurden deutlich vermindert. Mhm. Und jetzt plus habe ich eben Tools an die Hand bekommen, wie ich mich um mich kümmern kann. Mhm. Und das versuche ich jetzt auch in den Alltag zu integrieren. Ich will nur da auch eine Warnung aussprechen, wenn man tatsächlich depressiv ist, mittel bis schwer oder auch nur leicht, dann kann das auch wahnsinnig viel Druck aufbauen, wenn man Sachen liest wie Selbstfürsorge, du musst irgendwie achtsam sein und joggen gehen und so, und dann wird das schon. Das macht einen wirklich nur noch, also es hat mich nur noch mehr fertig gemacht, weil ich dachte, ja, aber warum kriege ich das denn nicht hin?
Klar.
Mhm. Jetzt, wo es mir besser geht, kriege ich das auch nicht hin, aber ich kriege es ein bisschen besser hin und mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, die Akzeptanz und die Reflexion zu sagen, es ist auch okay, wenn jetzt mal irgendwie in Phasen höherer Belastung leidet, ist es zwar schade, aber ich neige dann dazu zu sagen in diesen Phasen, oh Mann, ich müsste doch jetzt einfach nur diese Tools anwenden, die ich bekommen habe, dann wird es ja schon wieder besser gehen. Und das führt dann wiederum dazu, dass es mir noch schlechter geht.
Ja.
So ein bisschen, das ist auch Teil der Selbstfürsorge tatsächlich, für mich zumindest, nachgiebiger, nachlässiger mit mir selbst zu sein. Jetzt hatte ich gerade 3 Wochen, da ging es mir wieder schlecht. Das war eine hohe Belastungsphase. Das kann ich jetzt auch einordnen.
Mhm.
Und jetzt, wo es mir wieder besser geht, kann ich auch wieder besser mich um mich selbst kümmern. So. Das ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Wenn es mir schlecht geht, kann ich mich schlecht um mich selbst kümmern. Und wenn es mir besser geht, kann ich mich besser um mich selbst kümmern. Und das ist immer ein bisschen die Frage nach Henne und Ei. Mhm. Also, was war jetzt zuerst da? Das ist immer nicht so ganz eindeutig, glaube ich, erkenntlich. Aber ich, wenn nach konkreten Beispielen, für mich ist es Sport, für mich ist es Meditation, was ich seit der Tagesklinik jeden Tag mache, und ein bisschen Yoga. Und einfach mal ganz banal zwischendurch, zwischen Terminen oder so, mich 1 Minute nur hinsetzen und kurz einfach nur versuchen, tief ein- und auszuatmen. Das klingt völlig banal. Oder auch mal im Auto zwischen Kita-Abholung und irgendeiner Erledigung an der Ampel einmal tief ein- und ausatmen. Bringt manchmal schon 2% Besserung. Manchmal reicht das schon.
Mhm.
Aber das muss jeder für sich selbst so ein bisschen rausfinden.
Das klingt zumindest schon nach einem sehr guten Weg. Aber dir ist wahrscheinlich bewusst, dass das ja die Krankheit dich ein Leben lang begleiten wird und das immer so phasenweise dir besser oder schlechter geht. Aber also wie schätzt du das ein? Bist du jetzt in der Lage, das ausreichend gut zu begleiten? Also ich kann mir vorstellen, dass gerade solche Tools in der Klinik, die man da vermittelt bekommt, hilfreich sind, dass man zumindest schafft, bevor so dieser akute Zustand kommt, wieder einzugreifen und eben mehr Fürsorge auf sich selbst zu legen.
Ja, da geht es vor allen Dingen um so Frühwarnzeichen.
Ja.
Das habe ich gelernt, was bei mir die Frühwarnzeichen sind. Und wenn die über einen gewissen Zeitraum sich häufen, dann geht bei mir die Alarmglocke an, und dann musste ich auch lernen, in der Klinik mal Marie zu sagen, pass mal auf, ich muss jetzt mal 2 Stunden, ich brauche jetzt Pause, weil das bringt uns als Familie gar nichts, wenn ich da wieder drüber hinweggehe und irgendwann wieder da lande, wo ich war. Diese Frühwarnzeichen sind wichtig, dass ich die erkenne und dann auch zu reagieren. Aber es ist zeitgleich auch okay, wenn die Frühwarnzeichen da sind und die äußeren Umstände lassen es einfach nicht zu, dass man sich jetzt mal einen halben Tag rauszieht, weil das einfach in einer kleinen Familie dann vielleicht nicht geht. Mhm. Dann zu sagen, okay, jetzt ist es so, aber das heißt nicht, dass du jetzt wieder komplett abrutscht und das heißt auch nicht, dass der Rest deines Lebens furchtbar ist, weil das sind Sachen, die sind in meinem Kopf passiert. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es jemals wieder besser wird. Ich dachte, mein Leben ist so und es wird immer so sein. Und das habe ich zum Glück verstanden und gelernt, dass das nicht so ist, dass man da immer was machen kann.
Sebastian, gibt es noch was du Betroffenen mitgeben möchtest?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man sich Hilfe sucht, wenn man soweit ist und das erkennt. Und da gibt es eine Seite, die weiß ich jetzt leider nicht auswendig, die man im Internet einfach eingeben kann und dann werden in der Nähe Therapieplätze angezeigt, die vielleicht frei werden oder frei sind. Und das können wir ja vielleicht in den Shownotes verlinken.
Mhm. Machen wir total gerne. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Hilfe suchen und mit den lieben Menschen, die einen umgeben, einfach sprechen, damit die Bescheid wissen.
Ja.
Ja, lieber Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke euch.
Dass du bei uns zu Gast warst und mit uns über dieses sehr wichtige und auch sehr persönliche Thema gesprochen hast. Und wir möchten wirklich allen Betroffenen sagen, seid mutig, sucht euch professionelle Hilfe, euch kann geholfen werden. Ja, und sprecht eben offen darüber. Ne? Wenn ihr mehr von Sebastian und von deiner Frau Marie hören wollt, dann könnt ihr das in eurem spannenden Podcast Family Feelings tun. Und den verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, ja. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Ja, oder euch zwischenzeitlich durch unser Archiv klickt. Für heute sagen wir auf jeden Fall erstmal vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.